Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond, ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum in Siegen. Ja, heute geht es um das Thema Awareness zu der Erkrankung Myasthenia Gravis. Und Sie wissen ja, man erkennt oder kennt nur das, was man auch wirklich kennt. Man muss also einer Krankheit gewahr werden, um sie richtig zu erkennen, zu diagnostizieren, dann auch zu behandeln. Und wir wollen natürlich, und das ist uns ja wichtig, hier auch immer in dem Podcast besonders die Perspektive des Patienten bzw. der Patientin einnehmen. Welche Probleme haben die Menschen, die mit einer Myasthenia gravis leben, sowohl was die Krankheitslast, aber, und das ist mindestens genauso wichtig, was die Therapielast angeht. Darüber wollen wir heute sprechen und ich bin froh, dass ich eine Expertin gewinnen konnte, Frau Privatdozentin Dr. Jana Tschünsch. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Neurologie an der Universitätsklinik in Göttingen und sie leitet dort die Arbeitsgruppe für Forschung an neuromuskulären Erkrankungen. Herzlich willkommen, Frau Tschünsch.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und danke, dass Sie sich dieses wichtigen Themas auch annehmen.
Ja, Sie haben ja diesen Awareness-Monat jetzt im Juni. Mal eine kurze Frage. Ist die Erkrankung irgendwo jahreszeitabhängig? Habe ich also mehr Symptome oder weniger im Juni als in anderen Monaten? Oder wie ist man auf den Monat gekommen?
Also ich kann mir persönlich immer vorstellen, dass eigentlich Patienten mit einer Myasthenia gravis die Sommermonate eigentlich nicht so mögen, weil die Cholinesterase natürlich temperaturabhängig agiert und so von meinem Verständnis her dann natürlich die Myasthenensymptome schlechter werden müssten. Aber es zieht sich nicht ganz so durch, wie ich es immer gedacht habe. Aber gerade die älteren Herren sagen schon, sie mögen lieber Eis und Kälte und verbringen lieber einen Winterurlaub als einen Sommerurlaub.
Ist es eigentlich schwer, die Diagnose zu stellen? Man meint ja eigentlich, das sind klare Symptome, aber Sie sehen die Patienten möglicherweise im fortgeschrittenen Stadium oder relativ spät. Haben die einen langen Weg bis zur Diagnose hinter sich?
Oh ja, also aus eigener Erfahrung, also kann ich das nur bestätigen. Wir haben in unserer eigenen Kohorte mal nachgesehen, besonders betroffen sind Frauen. Da dauert es bis zur Diagnose im Durchschnitt 2,4 Jahre, bei den Männern immerhin noch 9 Monate. Aber es gibt auch Berichte, das ist ja nur ein Mittelwert, dass Patienten bis zu 8 Jahre, manchmal auch 10 Jahre benötigen, damit sie die Diagnose bekommen. Und was ich jetzt auch zuletzt noch mal in einem anderen Paper gesehen habe, in 20% der Fälle wird die Diagnose überhaupt erst gestellt, wenn Patienten in eine Myasthene-Krise gerutscht sind. Das ist natürlich absolut inakzeptabel. Und warum ist das so schwierig, könnte ich ja auch gleich noch ein bisschen mit drüber sprechen, ist natürlich, dass Patienten häufig am Anfang eher so eine Fatigue-Symptomatik haben, die vielleicht auch mit einer Depression oder einem Burnout erstmal gleichgesetzt wird. Und gerade bei Frauen kann ich mir das vorstellen, die sind ja eher in dieser Early-Onset-Myasthenia-Gravis-Gruppe. Die sind dann im reproduktiven Alter, wie ich das immer nenne, also Familiengründung, dann auch karrieretechnisch gut unterwegs. Und dann sagen die Hausärzte gerne, wenn Patienten sagen, ach, das geht irgendwie alles nicht so richtig, sie sollen sich mal ausruhen und denken überhaupt gar nicht an die Myasthenia gravis.
Also die berühmte Falle sozusagen der Psychoschublade.
Ja, schon, ja, genau. Das ist auf den Punkt gebracht. Ich habe es ein bisschen mehr illustriert.
Aber sagen Sie mal, ich meine, das ist doch eigentlich einfach. Man muss doch nur Antikörper bestimmen.
Prinzipiell schon, aber würde der Hausarzt das machen? Was ich jetzt erlebt habe, die Augenärzte bekommen ein bisschen mehr ein Gespür für die Myasthenia gravis, zumindest hausintern oder auch in Göttingen. Aber dann kommt schon die Ptosis ins Spiel und die Doppelbilder. Das ist aber als Erstsymptom häufiger bei den Männern mit der Late-Onset-Myasthenia gravis und erklärt, dass die Patienten dann etwas schneller diagnostiziert werden. Und dann ist natürlich die Antikörperbestimmung relativ zielführend. Immerhin haben 85% der Patienten Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper.
Und wenn Sie mir so 2 Red Flags mit auf den Weg geben, also wenn ich hier meine müden, erschöpften Patientinnen und Patienten sehe, wo muss ich denn wirklich dran denken?
Also auf alle Fälle natürlich, wenn eine Ptosis da ist, tageszeitabhängige Beschwerden, belastungsabhängige Beschwerden, das ist ja bei uns Neurologen schon durchaus bekannt, das sind auf alle Fälle die Red Flags. Und wenn natürlich dann gerade noch belastungsabhängig das Treppensteigen schwierig wird, das Überkopfarbeiten, Haare waschen bei Frauen natürlich und das Frisieren nicht mehr so gut klappt, hat man von der Anamnese her schon relativ viel gewonnen.
So, jetzt habe ich hier die Diagnose gestellt, meinetwegen auch als Hausarzt, vielleicht als neurologische Praxis. Ist es dann gut, dass die Patienten in diesen Versorgungsstrukturen bleiben oder sollten sie sehr schnell an Zentren überwiesen werden?
Das ist natürlich auch eine politische Frage. Auf alle Fälle denke ich mir, dass niedergelassene Neurologen sich durchaus auch sehr gut mit einer Myasthenia gravis auskennen. Natürlich kann es passieren, dass in manchen Praxen aufgrund der Seltenheit vielleicht nur 1-2 Patienten auch behandelt werden. Und je komplizierter es wird, dann sind natürlich die großen Zentren auch da. Die Myasthenie-Zentren gibt es ungefähr 20 im Augenblick. Es werden noch mehr akkreditiert und zertifiziert. Aber die Primäreinstellung oder auch die Primärbehandlung läuft natürlich immer über die niedergelassenen Praxen und ich vertraue auch auf die niedergelassenen Kollegen, dass sie sich ja auch gewahr sind, wann ein Zentrum eingeschaltet werden sollte.
Wenn ich jetzt das wollte, bei Ihnen jetzt meinem Patienten vorstellen, wann kriege ich denn den nächsten Termin?
Das kann man auch nicht pauschal beantworten. Wenn es natürlich nur eine Zweitmeinung ist und ein Patient ist vergleichsweise stabil eingestellt, kann das durchaus mal 4-6 Monate dauern. Ist aber ein Patient, hat eine höhere Krankheitslast, Krankheitsschwere, dann kann der Patient natürlich auch innerhalb von 4 Wochen einen Termin bekommen. Und geht es in Richtung Exazerbation und Krise, dann heißt das jederzeit.
Wenn ein Patient oder eine Patientin eine Myasthenie hat, hat das fast immer Auswirkungen auf Alltag, Beruf und solche Dinge? Oder gibt es auch viele, die so ganz gut damit vor sich hinleben, auch ohne spezielle Therapien?
An den Zentren, hatte ich ja schon gesagt, haben wir auch so ein bisschen Bias. Wir haben tendenziell die etwas schwerer betroffenen Patienten. Und bei uns kann man, ich kann es jetzt nicht ganz in Prozenten ausdrücken, aber eigentlich alle Patienten sagen, es hat schon eine Auswirkung auf den Alltag und wir bestimmen ja immer die Aktivitäten des täglichen Lebens und fragen auch routinemäßig nach der Lebensqualität und es ist ganz selten jemand dabei, der wirklich sagt, es ist alles so, wie ich es mir vorstelle und haben dann natürlich einen Score, Myasthenia Gravis Quality of Life von 0 Punkten und auch ein Tippitoppi MGADL. Also nahezu alle Patienten haben dort Einschränkungen.
Gibt es Patientinnen, denen Sie sagen, Sie, Kinderwunsch sollen Sie besser nicht erfüllen?
Das würde ich so nie formulieren. Es hängt natürlich noch davon ab, in welches Therapieregime man eingestiegen ist. Es gibt aber Medikamente, die sehr gut mit einer Schwangerschaft vereinbar sind. Und wenn der Wunsch besteht, würden wir die Therapien auch genauso in diese Richtung umstellen. Und wenn dann noch weiterer Beratungsbedarf ist, gibt es in Deutschland natürlich auch eine extra Ambulanz für Myasthenie-Patientinnen und Schwangerschaftskinderwunsch. Das ist die Ambulanz von Frau Professor Hellwig und Frau Professor Schneider-Gold. Da können die Patienten nochmal einen zusätzlichen Rat sich einholen. Aber mit den Standardumstellungen der Medikamente sind wir an den großen Zentren sehr gut vertraut. Und hatten auch, glaube ich, im Zentrum im letzten Jahr 2 Schwangerschaften.
Super. Ist es häufig so, dass Sie Patientinnen oder Patienten, wenn sie im Anfangsstadium zu Ihnen kommen, sagen müssen, sie sollten mal darüber nachdenken, ihren Beruf zu wechseln? Oder haben Sie so viel therapeutisches Vertrauen, dass Sie sagen, eigentlich kann man in fast jedem Beruf, vielleicht nicht gerade Neurochirurgie, auch mit einer Myasthenia gravis arbeiten?
Also primär, wenn ich die Patienten neu bekomme und auch zur Neueinstellung, muss man ein Gespür entwickeln, wie die Krankheit sich entwickelt. Und natürlich die Berufswahl, wir sind ja in Deutschland sehr frei, ist natürlich auch ein wichtiger Teil des Lebens. Insofern würde ich erstmal diesen Wunsch nicht wegnehmen, sondern mit Patientinnen und Patienten die Ziele definieren, wie wir in der nächsten Zeit vorgehen. Und wenn es natürlich über viele Jahre dann so ist, dass vielleicht jemand Heizungsbauer ist oder Kfz-Mechaniker oder als Frau vielleicht in einem Friseurenbereich mit schwerer Aktivität arbeitet und es trotz unserer guten Therapien immer noch nicht ganz so zufriedenstellend ist, dann machen wir natürlich eine Beratung. Aber das Ziel ist tatsächlich immer, wenn Patienten an diesem Job hängen, das auch zu ermöglichen. Und wir haben mittlerweile sehr gute Medikamente, dass wir diesen Wunsch auch ermöglichen können.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ja, früher haben wir, glaube ich, als Neurologinnen und Neurologen immer gerne die Patienten beraten, was sie nicht alles machen sollen. Und jetzt können wir ihnen, glaube ich, sagen, wir sind therapeutisch so gut geworden, dass sie sich vieles zumuten können, oder?
Ja, definitiv. Aber da muss ich noch eine Sache ansprechen, was mir tatsächlich auch so in letzter Zeit aufgefallen ist. Das Gesundheitssystem Gesundheitssystem und auch die Arbeitgeber sind eigentlich noch nicht so bereit, auf Patienten mit chronischen Erkrankungen einzugehen. Und da die Myasthenia gravis natürlich auch sehr fluktuierend ist, müsste eigentlich auch der Arbeitgeber oder wir müssten die Arbeitgeber mit beraten, was ist eine Myasthenie und vielleicht auch in bestimmten Phasen der Erkrankung die Arbeitszeitmodelle angleichen, dass man vielleicht mal kürzer arbeitet, wenn die Myasthenie ein bisschen aktiver ist, vielleicht sich ein Konto anlegt oder auch in dieser Phase der Krankheitsaktivität die Tätigkeiten etwas verschiebt, die auch kompatibel sind, weil die Menschen, die Patienten wollen arbeiten und sie vielleicht früh zu berenten, ist das Schlechteste, was man aus meiner Sicht dann machen kann.
Sie haben am Anfang gesagt, als ich gefragt habe, als was laufen denn die Patientinnen und Patienten rum, mit welchen Diagnosen? Haben Sie gesagt, Fatigue, Depression, Angststörung, Schlafstörung. Ist da denn auch eine hohe Komorbidität oder ist vielleicht diese psychiatrische Symptomatik, die ich gerade geschildert habe, auch Folge einer Myasthenie?
Es ist jetzt ein größeres Paper auch rausgekommen von Funke et al. 2024-25, die sich das angeguckt haben. Also 59% aller Patienten haben eine chronische Fatigue auch. Und diese Fatigue ist assoziiert mit Schlafstörungen und Depression. Da weiß man manchmal natürlich nicht, ob auch noch unabhängig davon das Ganze vorliegen würde. Aber zumindest gibt es eine Assoziation. Das kann man aussprechen und sollte auch darauf achten. Meine Message an der Stelle ist, bevor ich sage, jemand ist wirklich rein depressiv oder hat nur diese Schlafstörung, erstmal wirklich die Therapie maximal ausreizen und dann nochmal ein Assessment im Verlauf machen und schauen, ob sich das nicht doch bessert.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Sie haben sie quasi beantwortet, dass man durch eine vernünftige therapeutische Einstellung vielleicht diese, ich nenne es mal Komorbidität oder diese Co-Symptome auch beherrschen kann. Das wäre natürlich unser Wunsch. Und da kommen wir zur Therapie. Die scheint ja am Anfang relativ simpel. Man fängt mit den drei Säulen an. Die sehen wir vielleicht nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, es gibt natürlich immer die symptomatische Therapie mit Cholinesterase-Inhibitoren. Und dann gibt's die große Säule der Glukokortikosteroide. Und um natürlich immer Steroide zu sparen, setzt man Immunsuppressiva ein. Und die vierte Säule, wenn man sie nicht ganz vergessen mag, ist noch die Thymektomie bei Patienten unter 65 und mit einer Krankheitsdauer von maximal 2 bis 5 Jahren und einem positiven Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper-Befund.
Hört sich leicht an, aber ich erlebe in der Praxis häufig, wenn ich mit Glukokortikoiden komme, da sind die Patienten schon mal sehr zurückhaltend und wenn sie dann eine Weile eingenommen haben, sind sie noch zurückhaltender, weil sie die ganzen Nebenwirkungen, die ja sichtbar sind, direkt sichtbar sind, erleben. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, natürlich. Glukokortikosteroide sind bei mir immer auch Verhandlungssache, weil ich glaube, was wir immer bedenken müssen, die Compliance müssen wir haben. Und manchmal hat man natürlich das Gefühl, gerade aufgrund der Nebenwirkungen werden gerade die Steroide nicht ganz so konsequent eingenommen und es kommt dann doch nur auch zur Exazerbation. Deswegen verhandle ich das auch ein bisschen mit aus. Und bei Patienten, die dann wirklich sehr zurückhaltend sind, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man zwischendurch auch mal eine kleinere Dosis, 50 bis 100 Milligramm auch mal IV geben kann. Man muss ja immer dran denken, eine Myasthenie, die nicht gut behandelt ist und man gibt höher dosiert Glukokortikosteroide, da können die Glukokortikosteroide natürlich die Myasthenie auch verschlechtern. Aber ich versuche natürlich, wenn ich auf Steroide eingestellt habe, so schnell wie möglich auch auf eine Dosis von 5 bis maximal 10 Milligramm zu kommen.
Jetzt ist natürlich immer verhandelbar auch das Therapieziel. Ja, soll der Patient symptomfrei sein? Soll er funktionieren können? Sind wir als Ärzte vielleicht manchmal auch mit weniger zufrieden als der Patient? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Also was erstmal überhaupt die Erfahrung ist, dass wir aktiver nach diesen Therapiezielen fragen und die vielleicht auch dokumentieren. Das haben wir vielleicht früher subtiler gemacht, aber bei mir gibt es jetzt wirklich an den Patienten auch immer die Frage, wo möchten sie hin und wann? Und das muss man natürlich immer adjustieren. Und was dann natürlich meine Erwartungshaltung als Arzt drunter ist, ist sekundär. Das, was natürlich immer noch der Punkt ist, wir könnten der Erwartungshaltung oder dem Ziel des Patienten etwas mehr Realismus noch geben und einen anderen Zeitrahmen.
Nun muss man dazu sagen, ich komme noch aus der Zeit, da hatte man nur diese drei Therapieoptionen, die wir gerade besprochen haben. Jetzt haben wir die Möglichkeiten, auch mit Komplementinhibitoren und FcRn-Blockern zu behandeln. Ist das nochmal für den Patienten jetzt etwas ganz anderes, weil er ganz andere Therapieziele erreichen kann, die früher gar nicht möglich waren?
Definitiv. Also das, was wahrscheinlich am durchschlagendsten ist, ist der Zeitrahmen, in dem was erreicht werden kann. Man kann ja auch so von diesem Wording sagen, hit hard and early, also dass man auch versucht, früher hineinzugehen in eine Therapie. Und überhaupt sind die Therapien ja jetzt auch etwas anders ausgerichtet, nämlich nach der Krankheitsaktivität und der Krankheitsschwere, was wir früher auch gar nicht so kannten. Und dann hat man natürlich, wenn die Krankheitsschwere schon höher ist und die Krankheitsaktivität, die man an der MGFA-Klassifikation festmacht und an den patientenbezogenen Fragebögen, dem Quality of Life und dem MGADL und aber auch an dem QMG, hat man eben die Option, frühzeitiger auch eben die neuen Therapien, die FCRN-Inhibitoren und Komplementinhibitoren einzusetzen.
Ich glaube, da ist erstens ein Paradigmenwechsel in den Leitlinien, aber auch im Krankheitsverständnis. Früher habe ich ja immer gedacht, oder haben wir alle gedacht, es ist eine rein funktionelle Erkrankung, dass es auch eine destruktive oder destruierende Erkrankung ist. Ist ja ein bisschen neuere Aspekte mit den neuen Therapien, glaube ich, erst wirksam in unsere Köpfe kamen.
Ja, tatsächlich in den alten Lehrbüchern sieht man das ja immer noch, dass man postuliert, dass der Acetylcholin-Rezeptor Antikörper an den Acetylcholin-Rezeptor bindet und man hatte fast eher sowas kompetitive Bindungsvorstellung, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Der Antikörper bindet an einer eigenen Bindungsstelle, an der Main Immunogenic Region, die nichts mit der Acetylcholin-Bindungsstelle zu tun hat, aber durch diese Bindung kommt es zu einer Komplementaktivierung und Komplement zieht ja einige nach sich. Zum einen kann Komplement natürlich durch die Zytokine und Chemokine noch weitere Immunzellen anziehen, die die neuromuskuläre Endplatte schädigen können. Und auf der anderen Seite kommt es durch Komplement zur Ausbildung des Membran-Attack-Komplexes, was dann eigentlich für die Bakterienabwehr ja total sinnvoll ist, ein kleines Löchlein, eine Pore in eine Zelle zu machen, um die zu destruieren. Das passiert dann nur dummerweise auch an der Muskelzelle. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie es klingt, weil die positive Nachricht ist natürlich, dass der Muskel per se ein regeneratives Organ ist. Aber wenn natürlich eine Entzündung chronisch abläuft, dann kann natürlich auch sein, dass der Muskel es nicht schafft, rechtzeitig alle Komponenten, die durch die Entzündung geschädigt sind, wieder zu restaurieren.
Wir hatten ja früher auch so das Krankheitsverständnis, man fängt mit neueren Therapien erst dann an, wenn alles ausgereizt ist. Sagen Sie mir aus Ihrer praktischen Erfahrung aus der letzten Zeit mal eine Patientin oder einen Patienten, wo Sie gesagt haben, jetzt reicht's, oder der Patient gesagt, jetzt reicht's, jetzt stellen wir um auf eine der neuen Therapien.
Das sind tatsächlich eher die jüngeren Patientinnen gewesen, die gesagt haben, ich möchte meine Ausbildung beginnen. Ich habe eine Deadline, also ich als Arzt habe eine Deadline bekommen. Im September fängt meine Ausbildung an. Diagnose war im Juni und bis dahin muss das laufen. Und als wir im Juli noch nicht so weit waren mit ihr, dass die Symptome sich gebessert hat, hat sie gesagt, ich möchte jetzt, dass wir umstellen.
Wie ist es mit dem Wunsch des Patienten, mit dem Aufgeklärtsein der Patientinnen und Patienten im Sinne eines Shared Decision Making? Erleben Sie, dass die Patientinnen und Patienten das auch selbst stärker in die Hand nehmen als früher?
Sowohl als auch. Es gibt immer noch die Patienten, die sagen, ja, schlagen Sie mir was vor, das würde ich machen. Nichtsdestotrotz führe ich diese Patienten auch in das Shared Decision Making hinein. Also alle Patienten bekommen sowieso eine Aufklärung über Cholinesterase-Inhibitoren, Glukokortikosteroide über ihre Immunsuppressiva. Und das ist erstmal das Grundlegende. Und wenn wirklich die neueren Therapien in Frage kommen, also Komplementinhibitoren oder FCRN-Inhibitoren, bekommen die Patienten alle von mir immer noch eine individuelle Zeichnung, nämlich die eruiert, würden sie sich impfen lassen gegen Meningokokken, was natürlich eine Grundvoraussetzung ist für die Komplementinhibitoren. Wenn ja, stehen die Komplementinhibitoren und die FCRN-Inhibitoren zur Verfügung, dann gehe ich immer weiter. Wie häufig möchte jemand vielleicht an ein Zentrum kommen? Möchte er lieber mehr zu Hause machen? Möchte er IV, also intravenös, das Medikament verabreicht haben? Möchte er es subkutan haben? Möchte er es selber geben oder gegebenenfalls am Zentrum? Also sind ja doch schon einige Punkte zu betrachten und dann eben die Häufigkeit.
Macht Ihnen Myasthenie Spaß?
Ja. Weil man, ich weiß nicht, jetzt die Myasthenie nicht selber, aber es ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, weil man wirklich was verändern kann. Und auch in der Neurologie sehen wir selten doch so schnell Erfolge. Natürlich im Schlaganfall, Dialysetherapie und so weiter. Aber es ist eine Patientengruppe, die auch sehr dankbar ist aus meiner Sicht und wo man auch sehr engmaschig an dem Patienten dran ist. Das hat fast eher so ein bisschen, ich sag's, die neurologische Hausarztfunktion, weil ich eine enge Bindung zu unseren Patienten auch habe.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Und wir haben, glaube ich, heute zusammen nochmal herausgearbeitet, wie wichtig es ist, eine Awareness für diese Erkrankung zu haben. Sowohl für die richtige Diagnose als auch für die Vielfältigkeit der Therapiemöglichkeiten, aber vor allem eine Awareness für die Perspektive des Patienten. Vielen Dank, Frau Tönch, dass Sie heute hier mit mir zusammen diesen Podcast erarbeitet haben. Und ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Let's Talk Neuro.
Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.